Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zu unter drei der radiofreie Medienwerkstatt mit Reinhard Hucke und Andreas Kehrer. Hallo, Herr Kehrer.
Ja, hallo.
Und wir haben heute einen Gast, nämlich Axel Hämmerling, der Leiter der Redaktion Recherche und Hintergrund beim MDR. Und wir sagen erstmal hallo.
Hallo, ihr beiden.
Du bist ein gern gesehener Gast hier bei Radio Frei. Ich weiß gar nicht, wie oft warst du da? Ich glaube, das erste Mal bist du jetzt in den neuen Räumlichkeiten, aber du bist regelmäßig hier zu Gast bei uns schon gewesen.
Es gab mal eine Zeit, wo ich sehr, sehr, sehr regelmäßig da war. Das war die Zeit der Berichterstattung rund um die italienische Mafia oder die armenische Mafia. Je nachdem, ja, es war immer schön und ich komme auch immer wieder gerne her.
Ja, über einige deiner Recherchen werden wir heute auf jeden Fall sprechen. Vielleicht vorneweg nochmal, auch ich bin ja Mitarbeiter beim MDR, das heißt, wir sind eigentlich Kollegen. Ja. Trotzdem werde ich dich heute hier in die Mangel nehmen, habe ich mir vorgenommen. Okay. Oh. Nee, wir wollen auf jeden Fall sprechen über das Thema Quellenschutz. Ein Thema, das Fabian Klaus damals nach unserer allerersten Sendung tatsächlich vorgeschlagen hat. Da saßen wir noch bei Kaffee und Kuchen kurz zusammen. Und ich habe Fabian gefragt, wen sollten wir eigentlich nochmal einladen? Da meinte er, ja, sprich doch mal mit Axel Hämmerling über das Thema Quellenschutz. Und das wird auch heute das Hauptthema dieser Sendung sein. Wir wollen aber auch natürlich ein bisschen in die Investigativrecherche reinschauen, die du ja schon seit Jahren hier in Thüringen betreibst. Und wir wollen vor allem auch mal ein bisschen schauen, wer ist eigentlich Axel Hämmerling? Und deswegen die Frage vielleicht zum Anfang, wann hast du eigentlich angefangen, als Journalist zu arbeiten? Wie fing das alles bei dir an?
Ja, ich muss mir immer angewöhnen, dass ich nicht nicken soll. Wir sind ja im Radio. Ich komme aber aus dem klassischen Fernsehen. Also ich bin Fernsehmann und so ging es eigentlich auch los. Nein, es ging eigentlich ganz anders los. Vor ziemlich genau 30 Jahren, um genau zu sein, habe ich als blutjunger Student tatsächlich beim MDR gearbeitet im Archiv. Damals gab es noch, analog gab es noch die Bänder, als studentische Hilfskraft. Und da ging es tatsächlich drum, an den Wochenenden haben wir angefangen, diese Beiträge immer auszuwerten. Das wird heute immer noch gemacht, also sprich, was ist zu sehen, was ist der Inhalt, welche Bilder sind da, dass man es halt immer wiederfinden kann. Und das habe ich zwei Jahre gemacht und irgendwann kam mal ein Produzent, damals Harald Mohr von Mohr Media, eine Produktionsfirma, die für den MDR vor allem gearbeitet hat, aber auch für RTL und andere. Und der hat gesagt, Mensch, machst du hier so total cool. Ich kann mich auch noch dran erinnern, da ging es drum, der brauchte mal ganz schnell noch Bilder von LKW, die in Tschernobyl unterwegs waren, die gereinigt werden, die abgesprüht werden mit Wasser und so weiter. Das hat er gesucht und da haben wir in der ARD, der Datenbankarchiv, MDR-Archiv gesucht. Und das fand er irgendwie so cool, dass er sagte, ey, komm doch mal vorbei, kannst auch mal unser Archiv aufbauen. Das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Und irgendwann ging es mal drum, ja, kannst du nicht auch mal Assistent machen? Da bin ich mit als Assistent rumgefahren, also Ton, Stativ rumgeschleppt. Und so hat man dann immer, also ich bin da reingewachsen.
Aber war das für dich eigentlich wirklich ein Studentenjob, den du einfach so gemacht hast, um ein bisschen Geld zu verdienen? Ja. Oder war das schon so, weil du dachtest, ne, du würdest gerne in die Richtung Medien gehen?
Nee, gar nicht.
Oder was hast du damals studiert?
Überhaupt nicht. Also studiert habe ich Geschichte Deutsch auf Lehramt Gymnasium.
Ah ja.
und also da spielten viele Sachen so, also wie gesagt, durch die Archivtätigkeit hat man eben, haben wir nahezu alle Beiträge geguckt. Ja, also ganze Thüringen-Journals, also wie funktionieren die Beiträge, wie funktionieren NIFs, also kleine Nachrichtenfilme, die 30 Sekunden, die wir so aus den Nachrichtenblogs immer kennen. Und wie gesagt, dann bei Mohr bist dann auf einmal rausgefahren, du hast gelernt, das Handwerk gelernt, das klassische Handwerk und wie gesagt, einmal war dann an einem Wochenende, wir haben jetzt kannst du nicht die Bereitschaft übernehmen? Und das war damals eher so die NIF, also die kleine 30 Sekunden, fahr mal raus, Unfall. Und da war eine Sonnenwendfeier, wo das Thüringen-Journal gesagt hat.
Also von Neonazis.
Von Neonazis. Damals war das noch in, oder da ging ja dann so, war ja diese Hochzeit gerade. Und da bin ich hingefahren und da bin ich dann bei diesen Neonazis hängen geblieben irgendwie. So, keiner wollte das so richtig machen und dann war mal wieder noch eine Veranstaltung, eine Demo und so ging das und dann kommen wir dann auch Richtung Investigation und Richtung Quelle und wie erschließe ich mir eine Quelle. Da triffst du natürlich irgendwie dann immer auf dieselben, auf die Polizei, die dort vor Ort war, ob das die Bereitschaftspolizei war, ob das der Staatsschutz war. Also so baute sich das immer weiter auf. Und dann kam Kollege Thüsing, der war, glaube ich, auch schon mal, ich bin mir gar nicht so sicher, war schon bei der Zeitung, war dann auch bei uns lange Jahre. Und der hatte dann auch mal gesagt, ey, komm, kannst du nicht mal für mich nach Jena fahren, größere Beiträge bauen? Ich bereite das vor, wir machen das zusammen. Also das war dann sozusagen mein Betreuer. Und so bin ich da reingestolpert. Und also wirklich förmlich reingestolpert. Und damals war es ja noch so, dass wir auf das Referendariat tatsächlich noch 3 Jahre warten mussten. Und ich wollte in Thüringen bleiben, schon wegen der Familie damals noch, der Frau damals. Dadurch irgendwann kam dann auch die hier, Sie können jetzt antreten, Sie können Referendariat machen. Da habe ich gesagt, nö, jetzt bin ich jetzt fest und fest frei, war, hieß es ja damals noch, und über die Produktionsfirma sogar noch. Und so ist das, hat sich das so entwickelt. Und irgendwann hieß es dann, du mit deinen Nazis, oh. Und aber dadurch, dass dann automatisch so eine Kontinuität entstanden ist, kannte ich die natürlich auch alle.
Aber das heißt, du bist an dieser Nazi-Sonnenwende-Recherche da quasi immer dran geblieben und hast dich da einfach weiter reingegraben und weil es keiner andere machen wollte sozusagen, hast du dann einfach von selbst dann so eine Expertise da aufgebaut, die dann irgendwann unverzichtbar wurde.
Genau. Und das war wirklich, ich habe da Argumentationen damals gehört, naja, du kannst nicht ständig über Nazis berichten, weil ich natürlich auch gesagt habe, pass auf, da ist wieder eine Demo, da ist das Fest der Völker, Jena damals noch und alles, was uns später dann wirklich, weil wir ja wahnsinnig viel Bildmaterial
haben. Durch den NSU haben wir es ja später dann ganz genau alles nochmal gehört
und mitbekommen. Und dann wurden sie alle wach, muss man einfach mal so sagen, da kamen auch die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk und vom SWR wegen Heilbronn und wir hatten die Bilder halt alle. Wir hatten die Wohllebens dieser Welt, wir hatten die Brands dieser Welt und natürlich auch die damals ja noch Garagenbomber genannt, was später dann NSU wurde. Bei dieser PK war ich halt auch damals da, ja. Die legendären Bilder kennt noch jeder, dieser komische Koffer mit dem Hakenkreuz da drauf. Ja, und aber so wächst man da rein und da sind wir schon wieder beim Thema, das funktioniert nur über dauerhafte Begleitung, Kontinuität, immer wieder hinfahren und so weiter.
Das klingt ja auch so, dass du da schon eigentlich wusstest, du hast eigentlich so dein Thema gefunden, weil dein Thema ist ja im Endeffekt im weitesten Sinne innere Sicherheit, Extremismus, Rechtsextremismus vor allen Dingen, dann Verfassungsschutz, organisierte Kriminalität, also wenn man es mal so zusammenfasst.
Weil das tatsächlich so eine Entwicklung ist, wenn man natürlich dann die Nazis da draußen gemacht hat, macht man die Berichterstattung, Vorstellung, Verfassungsschutzbericht, dann ist man auf einmal schon Richtung Verfassungsschutz, dann kommt die Kriminalstatistik dazu. Damals die Produktionsfirma hat sehr, sehr viel Blaulicht gemacht. Das war natürlich dann
also
auch
Polizeimeldungen,
ergänzend, Unfälle, was haben wir damals alles Furchtbares gemacht. Und das war sozusagen der Einstieg und ich bin dann halt einfach dran geblieben und irgendwann kam dann eben noch die OK dazu, also die organisierte Kriminalität dazu. Ja, und darum bin ich jetzt hier, glaube ich.
Wie war denn damals, wenn du das so erzählst, du hast gesagt, erst warst du fester Freier, dann warst du fester. Wie waren denn insgesamt dann zum Beispiel beim MDR so die redaktionellen Strukturen? Also ich vermute mal, weil ich weiß es, im Vorgespräch hast du mir schon verraten, damals gab es zum Beispiel noch keine Redaktion, Recherche und Hintergrund. Also wie lief das denn in den 90ern ab? Also da hat ja jeder irgendwie alles so ein bisschen gemacht und du zufällig eben besonders viel über Neonazis.
Also es gab da schon, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es den klassischen Ressortjournalismus noch gab oder immer noch gab, aber das hatte sich dann so über die Jahre, schleift so das ab, dann gibt es halt die Bereitschaften, die irgendwie alles machen müssen. Und das ist so mittlerweile, heutzutage sind wir ja irgendwie alles Allrounder, wir müssen alles machen können. Ist ja auch von mir aus in Ordnung, aber es braucht dann halt auch so Leute, und ohne mich jetzt hier über den grünen Klee loben zu wollen, ja, die dann auch mit Herzblut dann eben auch mal am Wochenende irgendwo hinlaufen. Das bezahlt dann auch keiner. Es ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das braucht's, ja, und da muss man halt auch mal hinfahren, ja, und da muss man halt auch mal gucken, oder auch wenn hier wieder Fußball ist in Erfurt, gucke ich mir das auch an. Ja, weil da passiert halt auch. Aber man muss halt immer irgendwo dranbleiben. Das funktioniert aber tatsächlich nicht, indem man sagt, ich gieße dich jetzt in eine Schicht rein oder du machst das in einer Schicht. Das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht, weil wenn ich in einer Schicht bin, muss ich halt, was weiß ich, noch zu dem Konzert, also klassischen Konzert gehen oder irgendein Band wird irgendwo durchgeschnippelt oder was auch immer. Ja, ist ja auch klar. So, und und so hat sich das damals entwickelt. Irgendwann wurde eine Content-Redaktion im Funkhaus installiert. Das war, ich sage jetzt mal, so eine klassische Nachrichtenredaktion, die Agenturen generieren sollte und wo angerufen wurde vom Hörfunk oder vom Fernsehen, könnt ihr nicht mal die Landratsämter anrufen, wie da die Schwimmbäder-Situation ist. Also das heißt, ganz eng an das tagesaktuelle Geschäft gebunden, hat man dann aber auch festgestellt, da kann man sehr, sehr schlecht in den Hintergrund gehen. Wenn ich ständig irgendwelche Landratsämter oder Städte oder was weiß ich anfragen muss, hat man wenig Zeit, irgendwie wirklich eine Expertise aufzubauen. Das macht man nebenbei. Und darum wurde irgendwann mal tatsächlich mit Monique Juncker dann spätestens, was meine Vorgängerin war, gesagt, wir koppeln uns von dem tagesaktuellen Geschäft ab. Wir arbeiten dem tagesaktuellen Geschäft zu, wenn wir was haben, aber eben wir nehmen jetzt erstmal nicht jetzt irgendwelche Arbeiten, journalistisches Handwerk ab, ja, für die Kollegen, die keine Zeit haben, weil sie in Schichten sind oder wie auch immer. Das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, ist aber nicht so gemeint. Und das war sozusagen der Startschuss, dass man eben sagt, wir haben jetzt Kollegen, die sich jetzt wirklich mal, ich sag mal, 2-3 Tage oder eine Woche oder ein halbes Jahr um eine bestimmte Sache kümmern können. Habe ich jetzt auch gemacht mit dem Kollegen Dirk Reinhardt, der gesagt hat, ich habe da irgendwie eine Affinität zur Bundeswehr. Geh mal hin. Nutz die Zeit. Kriegst du bei mir, du musst jetzt nicht heute Abend eine Agentur rausschießen oder eine Nachricht generieren, sondern geh einfach mal zur Fahnenweihe oder was es da alles so gibt. Und so baut der sich auf, ist jetzt in Litauen gewesen, weil da ja das Bataillon da errichtet wird. Und so funktioniert, mittlerweile greift der MDR sowieso auf ihn zurück als Experten, und da sind wir wieder im Tagesaktuellen, weil er die Expertise hat. Der weiß, wie die Bundeswehr funktioniert, der weiß, welche Verbände wo sind. Das ist ja für Außenstehende kaum zu durchschauen. Und da wird er halt auch angefragt. Dann wird er mittlerweile jetzt auch von den Kollegen im Hauptstadtstudio angefragt und AD-weit. Und das ist ja sozusagen das Ziel, wo wir hinwollen, dass wir über Expertise wieder ins Aktuelle reinspielen können.
Wir werden auf jeden Fall gleich nochmal mehr darauf eingehen, sozusagen, wie ihr bei Recherche und Hintergrund arbeitet. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon rausgehört, dass ihr zeitlich sehr viel freier seid als viele anderen, die tatsächlich im Schichtbetrieb beim MDR, ich arbeite auch da in Schichten zum Beispiel, die dann klar eingeteilt sind von wann bis wann, beziehungsweise was in der Schicht passieren soll, also welche Recherche da nicht nur gemacht, sondern auch abgeschlossen werden soll, sondern dass ihr tatsächlich da zeitlich sehr viel mehr Freiräume habt. Und wir werden auch gleich noch ein bisschen genauer darauf schauen, was die Recherche im Investigativen, was die eigentlich ausmacht. Zuvor wollen wir aber erstmal ein bisschen Musik noch hören. Du hast nämlich 3 Songs mitgebracht.
Ja. Und ich habe jetzt schon bereitgelegt einen Song von Danger Dan. Hast du dir was ausgesucht? Was hast du dir rausgesucht?
Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt natürlich, also nicht nur wegen der politischen Aussage, sondern eben auch, weil wir in unserer Investigation oder investigativen Hintergrundrecherchen auch mit diesem Konstrukt des Verklagens, ja, des, wenn ihr berichtet, kommen wir mit unseren Anwälten, regelmäßig konfrontiert sind, und darum habe ich mich für dieses Lied entschieden.
Danger Dan war das mit Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ein Wunschsong von unserem heutigen Gast hier bei Unter 3, Axel Hämmerling vom MDR. Axel, reden wir nicht mal über Kunstfreiheit, sondern über Rundfunkfreiheit. Die Frage wollte ich unbedingt noch unterbringen, weil wir ja beide für den MDR auch arbeiten und mitkriegen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer mehr in ein Fadenkreuz gerückt wird und immer weniger öffentlich auch Unterstützung findet, gerade seitens der Politik oder dergleichen. Hat man eher das Gefühl, da wird sich rausgehalten oder möglichst nicht über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen. Stattdessen schreiben viele nicht nur im Blog oder in Verlagen oder dergleichen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eher runter. Hast du das Gefühl, dass gerade so die Zeit ist, in der es wirklich naja, um die Existenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schon geht. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch nach England geschaut hat mit der BBC-Klage, das ist ja, hat ja auch große Wellen geschlagen. Und da wurde auch direkt über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier in Deutschland dann debattiert.
Ja, also ja, ich glaube schon, dass es an die, ans Eingemachte geht. Wobei ich glaube, die Grundlage oder die Gründe dafür vielschichtig sind. Das ist so ein, das ist genau wie die Frage, warum wählt jemand eine Partei, die erwiesen rechtsextrem ist? Wie kann man das machen? Ja, also wo bei aller Freiheit, und wir haben das auch bei und nach Corona gemerkt, wo die Leute auf einmal so den Eindruck hatten, sie können ihre Meinung nicht mehr frei äußern. Das wird natürlich befeuert von rechts, ungenommen, logischerweise, da gibt es Sperrfeuer bis zum Umfallen, wo wir dann auch reingeraten. Und auch, was ich mir viel mehr wünsche, also von der Politik, von den demokratischen Parteien, da ein viel klares Statement, aber irgendwie so, ich nenne es jetzt mal ketzerisch, diese Rückgratlosigkeit, das ist das, was mich echt ärgert, weil die Medien und die freien Medien sind nun mal eine Stütze der Demokratie. Das klingt jetzt platt, das klingt jetzt irgendwo ja theoretisch, aber so ist es nun mal. Und wir sind da nicht, um irgendwie die Meinung der Regierung zu transportieren, sondern um die Regierung zu kontrollieren. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, auch wenn jetzt natürlich andere Öffentlichkeiten entwickelt worden sind über Social Media, wo irgendwie jeder hier irgendwie was veröffentlichen kann. Unser Gatekeeper, wie es immer so schön heißt, Funktion, also dass man eben, dass da einer nochmal drüber guckt, bevor irgendwas veröffentlicht wird, das gibt es ja mehr oder weniger nicht mehr. Und damit entsteht, glaube ich, so der Eindruck, wir brauchen nicht mehr, wir brauchen die in den Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr, wir brauchen auch Zeitungen dann irgendwann nicht mehr, das ist ja so der Trugschluss, dass man erstmal da guckt, aber wir sind nun mal eine Säule der Demokratie und wir überprüfen das, was wir rausschießen und was wir veröffentlichen. Und das überprüfe ich nicht alleine, sondern das ist in der Regel mindestens zwei Leute, die da drauf gucken, ja, und unabhängig von dem Autoren. Ja, und diese mehr, dass wir hier Staatsfunk sind und dass wir uns früh die Anweisung aus der Staatskanzlei oder aus Berlin kriegen, das funktioniert ja rein praktisch schon nicht. Ja, und es wird angegriffen, es wird von rechts angegriffen, bis zum Umfallen angegriffen, aber auch von links. Also egal, je nachdem, wie es passt. Und da wünsche ich mir schon öfter mal ein klares Signal auch von der Politik, die dafür verantwortlich sind, dass die Demokratie funktioniert, wie sie funktionieren soll. Dass man da sagt, okay, es geht um zum Beispiel den Rundfunkbeitrag, wo sich ja die Leute tierisch aufregen, weil wir gucken das nicht und wir wollen das gar nicht und wir müssen das, das ist eine Zwangsabgabe, da sind wir wieder beim Nazi-Sprech oder beim AfD-Sprech. Ja, aber wenn es tatsächlich, hat man ja im Vorgespräch auch schon, wenn es wirklich dann irgendwas passiert, wenn komplexe Geschichten erklärt werden müssen, dann gucken sie halt doch. Ja, sie müssen ja gucken, weil das ist ja auch unser Job. Ja, und klar sind viele Sachen, die so populistisch daherkommen, eben nicht so einfach, ja, mit einer Headline zu überschreiben oder zu erklären. Und dafür braucht es auch einen Öffentlich-Rechtlichen. Da braucht es auch eine Recherche und Hintergrund, um das jetzt hier wieder aufs Thema zurückzubringen. Und da erwarte ich mir tatsächlich von der Politik deutlichere Signale, also viel deutlichere. Und auch wenn das wehtut, auch wenn es heißt, ja Leute, ihr müsst die Gebühr, die leicht angehobene Gebühr, die ist von einer unabhängigen Kommission beschlossen worden. Das hat nichts mit der ARD zu tun oder mit dem MDR oder dem ZDF, sondern die KEF.
Das kann man sagen, die Kommission zur Erhebung des Finanzbedarfs, das ist die KEF, die legt das fest.
Die legt uns, die sagt auch hier, Leute, ihr seid da und da zu teuer oder da und da könntet ihr einsparen. Da sind die knallhart. Ja, knallhart, ist ja auch in Ordnung. Aber sie ermittelt halt einen Finanzbeitrag nicht, weil wir das uns so wünschen, sondern sie sagen, so hat das die ARD, der ZDF, der Deutschlandfunk, was auch immer, das brauchen sie und dann überprüfen die das und sagen, okay, das führt eben zu einem leicht erhöhten, ist ja wirklich nur Klinkerkram jetzt, um es mal frech zu sagen.
Im Endeffekt auch ein gesetzlicher Auftrag,
natürlich,
den der Öffentlich-Rechtliche erfüllt.
Ja, und schon deshalb wünsche ich mir von der Politik viel, viel mehr Unterstützung. Man kann nicht immer sagen, ja, Thüringen ist ein Medienstandort, ja, und das klingt gut und das war's.
Das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir vielleicht bei Gelegenheit hier nochmal vertiefen werden in der Sendung, vielleicht dann mit einem anderen Gesprächspartner, aber auf jeden Fall erstmal danke dafür. Wir wollen auf jeden Fall über die investigative Recherche sprechen.
Ja, da kann man vielleicht mal sagen, wir haben schon erwähnt, dass du seit 3 Jahren ja der Leiter bist, eben von der Redaktion Recherche und Hintergrund. Vielleicht können wir mal sagen, wie hat das eigentlich so angefangen? Ne? Du hast ja erzählt, wie du ursprünglich mal in den 90ern da reingerutscht bist, aber ab wann wirklich so gesagt wurde, das ist jetzt so mein Themenschwerpunkt, hier bauen wir jetzt da wirklich so eine richtige Redaktion auf. Kannst du da was sagen?
Ja, also wie gesagt, das war, lief ja schon an unter meiner Vorgängerin Monique Juncker, die jetzt das Thüringen-Journal verantwortet als Redaktionsleiterin. Und da hat sich das ja schon abgesetzt. Also Hämmerling war schon immer gesetzt, also du und deine Nazis, ja, du und deine Kriminellen. So, dann kam Kollege Kenzia mit dazu, der ja vor allem...
Ludwig Kenzia, mit dem du sehr viel recherchiert hast.
Genau, wir sind sozusagen ein Team, was jetzt mittlerweile auch wieder im MDR gebildet werden soll, mehr Teams, um das abzudenken, hat sozusagen immer online und den Hörfunk übernommen, ich habe Fernsehen übernommen, so haben wir das schön aufgeteilt. Er hatte seine Quellen, ich hatte meine Quellen, so hatten wir wieder die Möglichkeit, mindestens 2, bestenfalls 3 Quellen zu erschließen, wo er einen anderen Zugang hat als ich zum Beispiel und andersrum. Und so hat sich das eingeschliffen. Da hatten wir dann irgendwann nicht nur Nazis, sondern auch unsere OK-Strukturen, also organisierte Kriminalität, während andere Kolleginnen und Kolleginnen dann halt Bildung übernommen haben. Also Monique Juncker hatte damals schon geguckt, so wie funktioniert.
Von welcher Zeit reden wir eigentlich? Ist es so in den Nullerjahren, als das Thema Mafia dann so aufkam mit den Duisburg-Morden oder was später?
Okay. Später. Also ich glaube, so der richtige Kipppunkt zum Positiven hin war NSU, wo wir eben gemerkt haben, wir brauchen Expertise.
Also 2011.
Genau. Was ja losging mit hier, da brennt ein Wohnmobil, wissen wir alle. So, und ich glaube, das war so ein Erwachen innerhalb auch des Mitteldeutschen Rundfunks, wo man sagt, wir brauchen sowas, wir brauchen genau das. Hier hat das beim Rechtsextremismus funktioniert. Warum sollen wir uns denn nicht, ich sage jetzt mal, den Luxus leisten? Ist ja ein Luxus, gell? So eine Rechercheabteilung, muss man ganz klar sagen, ist ein Luxus, kostet viel Geld, weil wir ja sozusagen erstmal Leute beschäftigen, die, ich sage jetzt mal, in den Landtag gehen, dort mal hingehen. Und darum entsteht ja auch ganz schnell auch im eigenen Haus, muss ich jetzt auch mal ganz kritisch sagen, so die mehr, na ihr, was macht ihr? Ihr geht ja den ganzen Tag nur Kaffee trinken. Ja, auch. Aber wir treffen uns dann mit Leuten. Und da sind wir beim Quellen, weil wir dann auch zum Quellenschutz kommen wollen. Aber so funktioniert das. Es funktioniert in der Regel nicht von einem Schreibtisch und auch nicht bei Google. Ja, weil klar kann ich da auch viele Sachen in Erfahrung bringen, ich kann auch rumtelefonieren, aber gerade wenn es so in diesen heiklen Bereich geht, auch gerade was jetzt aktuell läuft, die Durchsuchung, was die internen Ermittlungen da gemacht haben.
Innerhalb der Polizei.
Innerhalb der Polizei, wo dann auf einmal die Gewerkschaft der Polizei durchsucht worden ist. Und da hat man auch bei unseren Gegenparts, was auch Polizisten sind, gemerkt, nicht am Telefon. Ja, ich dachte, die Zeiten sind vorbei, aber das war nochmal so eine Verschärfung, nicht am Telefon. Ja, und dann fährt man halt an irgendeinen Rastplatz oder zu irgendeinem Bäcker, ja, und das am besten nicht in Erfurt und nicht da, wo andere Polizisten hingehen, sondern irgendwohin. Und genauso funktioniert das dann bei Gangstern, um es jetzt mal ganz einfach zu machen, die dann auch irgendwo immer Mitteilungsbedürfnis haben, auch Nazis, ja. Die wissen, ihr seid sowieso gegen uns, aber vielleicht kann ich mal unsere Sicht der Dinge irgendwie euch auch mal zu erklären.
Also das heißt, es ist schon so, dass ihr dann, wenn ihr zum Beispiel im Rechtsextremismus recherchiert, dass ihr dann auch schon mit den Protagonisten dort direkt das Gespräch auch mal sucht, was ja vielleicht auch gefährlich sein kann, durchaus. Aber das dann sozusagen in die Recherche einfließt, ohne dass da jetzt jemand zitiert wird unbedingt, sondern dass da eher so Hintergründe erschlossen werden durch solche Gespräche.
Ja und nein. Also letztendlich, wir sind ja per se verpflichtet sowieso, das Gegenüber anzufragen, immer.
Ja.
Ja, egal. Also wenn wir uns jetzt um Radio frei kümmern, müssen wir euch immer konfrontieren, immer. Also
aber das ist ja häufig so, dass man sozusagen die Recherche aufbaut, sich die Quellen ransucht, sich das da schon bestätigen lässt und dann sozusagen jemanden konfrontiert. Ja. Das ist ja was anderes, als sozusagen im Vorfeld schon ein Hintergrundgespräch zu führen.
Auch das gibt es. Also zum Beispiel, als wir, um es jetzt mal nicht nur beim Rechtsextrem, es gibt Kollegen, die können das nicht, die machen das auch nicht, was auch, verstehe ich auch, völlig in Ordnung. Ich habe da vielleicht ein dickeres Fell, aber ich saß auch schon bei Ralf Wohlleben auf dem Sofa, damals. Der war damals der Führungskader in Jena, im Braunen Haus von Jena, da saß ich auch. Und letztendlich, es anders funktioniert es auch, ehrlich gesagt. Ich muss mir ja seine Ideologie nicht zu eigen machen. Ja, der wusste, ich bin vom MDR. Ich habe da meine eigene Meinung. Ich bin auch nicht sein Kumpel. Ja, ich würde auch nicht, zum Beispiel Bier trinken würde ich mit denen nicht. Definitiv nicht. Aber wir haben da auch uns unterhalten drüber. Was macht der? Wozu soll das gut sein? Weil mich ja auch immer wieder umtreibt, warum machen die das? Ja, also wie kann man heutzutage in einer Demokratie ein Rechtsextremist sein?
Aber was nimmt man dann aus solchen Gesprächen mit? Also auch wenn du dann mit Ralf Wohlleben oder mit irgendwelchen Mafiosis dann zusammensitzt und die dann über ihre Organisationen dann, die packen ja da auch nicht komplett aus.
Vielleicht kann man in Erfahrung bringen, was die umtreibt. Mhm. Ja.
Und das wollen die aber auch dann loswerden, oder?
Ich glaube ja.
Das klingt ganz interessant, weil sind wir jetzt schon so ganz tief eigentlich schon drin, nämlich mit Vertrauen aufbauen und so. Das ging ja so ein bisschen fast nach einer therapeutischen Stunde, weil die Frage ist ja, wo ist dein Einfallstor? Und dein Einfallstor könnte ja sein, dass ich höre da von der anderen Seite auch so ein bisschen Eitelkeit heraus, ne? Also dass du eben sie genau da ein bisschen kitzelst. Ich möchte eigentlich wissen, wie ihr tickt. Also das ist ja immer erstmal die erste Frage, wie komme ich eigentlich mit einem Ralf Wohlleben oder mit einem Mafiosi überhaupt erstmal ins Gespräch? Du kannst ja schlecht sagen, also ich will hier was aufdecken und deswegen wäre es ganz nett, wenn du mir ein paar Infos gibst, sondern da muss man ja anders vorgehen und wahrscheinlich genau so.
Ja, auch da gilt, wenn du regelmäßig auf irgendwelchen Veranstaltungen bist, sehen die dich ja. Ja, ich verstecke mich da ja nicht. Ja, hinterm Busch oder so, habe ich auch schon gemacht, aber in der Regel funktioniert das nicht.
Und die kennen dich ja inzwischen wahrscheinlich
ja,
auch gut.
Ja, und das hat auch einen Schutz, eine bestimmte Schutzfunktion, wenn man so, sozusagen die Öffentlichkeit sucht und eben nicht sich versteckt und was auch nicht funktioniert, ist die zu verarschen, zu täuschen. So hier, ich bin euer Kumpel, erzählt mir mal was und dann berichte ich dann hier, das und das erzählt der. Mhm. Das funktioniert nicht. Dann bist du Mode, dann bist du tatsächlich, Feindmarkierung ist auf sowieso, gell? Es gibt auch Leute, die würden, wenn sie es könnten, mich holen. Aber man muss das schon dann ehrlich machen. Man muss ganz klar sagen, ich bin nicht dein Kumpel, ich bin nicht dein Freund, ich verstehe auch nicht, ich will aber verstehen, was euch umtreibt, auch wenn ich es nicht verstehe. Ja, weil es sich nicht erschließt. Und auch bei den Mafiosi, in Anführungsstrichen, sind wir da auch hingegangen, haben gesagt, passt auf, wir haben euch im Fokus, die sehen uns ja auch, wenn da die Polizeiaktion ist, dann kann man ja immer, die holen sich dann, haben mich dann auch mal angerufen, hier, ich will mal mit dir reden, ich will dir erklären, warum die Armenier keine Kriminellen sind. So, dann gehst du dann da in irgendeinen Café hier in Erfurt, da sitzen da auf einmal 5, 6 Leute rum. So, und dann sagen sie, naja, ich sage, was ist denn hier los? Ich dachte, wir wollen uns unterhalten, du hast mich doch angerufen. Ja, die sind ja alle betroffen. So, ich sage, na gut, ich könnte jetzt ja sensibel sein und sagen, das ist eine Bedrohung, was ihr hier macht. Kann ich machen. Ich rufe die Polizei an, das geht sofort, hier ist sofort trara. Nee, wir wollen ja nur erklären, warum machst du die Armenier schlecht? Da habe ich gesagt, es geht überhaupt nicht um Armenier. Weil mir das völlig egal ist, ob ihr Armenier seid oder ob ihr Syrer seid oder ob ihr Deutsche seid. Wenn ihr was anstellt, wenn ihr Straftaten begeht, berichten wir darüber. Immer und immer wieder, egal welcher Nationalität. Das hat nichts mit dieser Community zu tun. Ich kenne genug Leute, die arbeiten sich bucklig. Die fahren aber dann auch nicht mit einem Mercedes hier rum. Mhm. Ja, um es jetzt mal ganz plakativ zu machen.
Aber wie gehst du generell damit Bedrohungssituationen um?
So klassisch, also außer diese unterschwellige Bedrohung gab es noch nicht. Es gibt Gruppen, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, so gerade so was, so im ich nenne es jetzt mal einfach gesagt, Hooligan-Milieu. Mhm. So die diffuse Sachen wie diese Reichsbürger, Verschwörer, Schwurbler, um es jetzt mal einfach zu machen, wo es nicht klar ist, wo kommt die Gefahr her. Auf einer klassischen Demo, wenn man da die Erfahrung hat, sieht man, wo sich was zusammenbraut. Ja, wenn einer sich da die Quarzhandschuhe anzieht, sollte man zweite suchen, spätestens, gell? Oder wenigstens die Polizei. Aber auf der anderen Seite muss man in Thüringen auch sagen, ist die Polizei sehr wachsam, was das angeht. Ja, und auch da spielt dann wieder man kennt sich ja, eine große Rolle, weil dann gucken die schon mal genau. Und ganz kurz, diese Öffentlichkeit, die wir dann auch immer suchen, weil wir verdecken uns nicht, wir arbeiten auch mit unseren Klarnamen, das ist auch so eine gewisse Sicherheit. Gell? Du bist halt wer ohne, kein Star, das meine ich nicht, aber du bist bekannt und ich gehe auch an den Restaurants vorbei. Ja, sagen so, Mensch, bist du wieder fett geworden, ja, solche Kommentare.
Also würde ja genau das Gegenteil denken, ist ja interessant, also deine Bekanntheit schützt dich gewissermaßen auch und das kann man ja auch so sagen, also vielleicht auch trotzdem so ein paar Faustregeln, du hast ja ein bisschen was schon gesagt, also kein Bier trinken, mit denen nicht zu gemein machen, Transparenz, also sich ehrlich machen, aber auch für den Schutz, ob du dann, gehe ich davon aus, immer auch nochmal einen zweiten, einer dritten Person sagst, wo du dich mit jemandem triffst zur Sicherheit und dass du, jetzt mal ganz profan gesagt, dich nicht um Mitternacht irgendwo in der Tiefgarage triffst.
Ja, also grundsätzlich ist es so, wenn Sachen heikel sind, also wo ich sage, sage ich in der Regel der Polizei Bescheid, wenn ich mit Team unterwegs bin. Ludwig kennt es ja, der schon angesprochene Kollege weiß auch immer, wo ich bin, wenn so eine Geschichte ist, Familie ja sowieso. Und was jetzt so strategisch ist, gut, unsere Adressen sind gesperrt, kannst du ja beantragen, es funktioniert auch, da steht auch der MDR dazu. Aber eben die weitaus größere Bedrohung, da sind wir wieder bei Danger Dan, ist tatsächlich das Juristische. In der Regel kommen die nicht, um dir die Mütze kaputt zu hauen oder dir eine reinzuhauen, sondern die kommen mit Anwälten. Und da braucht es halt auch ein dickes Fell und eben mit dem MDR haben wir da eben wirklich einen guten Rückenstärker, weil die sagen, wenn es zu diesen Klagen kommt, wenn ihr dann stehen wir auch zu euch. Haben wir bei den Italienern gehabt, die grundsätzlich mit dem Anwalt kommen, weil das ist ja so die übliche Taktik. Das geht viel einfacher, Journalisten mundtot zu machen, indem man sie verklagt.
Dass dann so eine Schere im Kopf quasi entsteht, so eine, genau. Dass von vornherein Angst da ist, bitte frustig sein und genau. So, dass das eben auch mit Taktik ist.
Genau, aber definitiv.
Ist ja wahrscheinlich auch mittlerweile auch nicht mehr die einzige Methode, um euch irgendwie zu attackieren, also mit Anwälten kommen, sondern man hat ja auch immer mehr jetzt, wir hatten vor kurzem erst diese Geschichte, wo dieses News, Apollo News Portal, dieses ja von Reichelt, glaube ich, betriebene Portal euch mit Anschuldigungen überzogen hat, also wo man auch versucht, sozusagen einen Journalisten in seinem Ruf zu schädigen.
Genau, diskreditieren, darum ging es.
Und was ich aber auch gelesen habe, 2012 oder so, kurz vor dem Papstbesuch, hattet ihr darüber berichtet, sozusagen, wie die Sicherheitsvorkehrungen sind und dass dann aber auch die Polizei angefangen hat, versucht hat, sozusagen eure Quellen ausfindig zu machen. Das heißt also, ihr sprecht ja eben nicht nur mit Leute aus dem organisierten Verbrechen oder Rechtsextremisten, sondern ihr habt auch eure Quellen sozusagen in den Behörden, also in der Polizeibehörde ganz konkret, die euch ja auch mit Informationen immer wieder versorgen und die aber, wenn ihr dann darüber berichtet, so wie jetzt zuletzt über die Ermittlungen innerhalb der Polizei, die ihr auch mit aufgedeckt habt, das macht ja auch vielen in den Behörden Bauchschmerzen, beziehungsweise das gefällt ihnen gar nicht und die wollen ja dann natürlich auch rausfinden, sozusagen, wer sind eure Quellen, beziehungsweise wie kommt ihr überhaupt zu den Informationen? Und da kommen wir dann genau zu dem Thema Quellenschutz, über das wir dann jetzt gleich noch sprechen wollen. Genau, aber ich würde sagen, zuvor hören wir noch einen Song.
Du darfst aussuchen, du hast zwei Titel sind noch übrig, welcher darf es denn sein?
Also wir gehen der Reihenfolge nach, weil das ist ja so meine Metabotschaft an meine Frau, weil die gehört ja bei so einer Investigativjournalie, gehört ja die Familie ganz dringend dazu, die muss das ja decken. Ja, die muss das ertragen, die muss dann auch abends oder an den Wochenenden immer mal verzichten, einfach weil wir nicht da sind und ich glaube, die haben dann deutlich mehr damit zu kämpfen als wir, weil wir haben ja da irgendwo noch so einen Jagdtrieb und darum Agnes Obel.
Agnes Obel, familiär ausgesucht von unserem Gast Axel Hämmerling vom MDR. Und das können wir vielleicht ganz kurz zu dem Titel sagen. Skandinavische Künstlerin.
Genau.
In Berlin lebend, hast du gesagt. Und das ist ja auch mal ganz, das ist das Einzige, was wir jetzt über Kultur kurz reden. Das ist nämlich genau auch der Punkt. Du hast ja so viel mit anderen schwierigen Themen, politischen Themen zu tun, Mafia, Rechtsextremismus. Das ist dann schon wichtig, diese Ablenkung auch zu haben und noch auf, in dem Fall Popkultur zu achten.
Ja, es braucht ja auch noch was Schönes im Leben.
Wir wollen jetzt weiterreden über das Thema, weswegen wir dich überhaupt eingeladen haben. Herr Kehrer hat es ja schon gesagt, Quellenschutz. Und das klingt erstmal so, also man ahnt, was dahinter steckt, aber wir müssen es vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer mal aufdröseln, was das konkret bedeutet. Nämlich, dass erstmal die Quelle, dass das erstmal heilig ist, ne? Also dass man keine Möglichkeit hat, also wenn jetzt du was aufdecken würdest, du korrigier uns da gern, mich gern, wenn du was aufdecken würdest und du müsstest jetzt Aussagen gegen deinen Informanten zum Beispiel, dann ist das über den Quellenschutz gesetzlich abgedeckt, dass du dazu nicht gezwungen werden darfst. Du kannst quasi sagen, nein, das mache ich nicht.
Genau, also ich kann mich vor Gericht hinsetzen und sagen, ich mache keine Angaben. Ich mache Angaben zu meiner Person, aber ich mache keine Angaben zu irgendwie, wie ich an irgendeine Information gekommen bin. Und selbst auch was in der Redaktion abgesprochen wird und wie in der Redaktion was entschieden worden ist, auch das fällt unter das Redaktionsgeheimnis, das geht keinem was an.
Ja, man muss vielleicht nochmal sagen, also Quelle klingt immer so technisch und man denkt immer so an irgendwelche Stöße mit Papier oder Daten oder sowas, aber tatsächlich sind es ja in der Regel meistens quasi Informanten, die dir irgendwie eine Information geben, die tatsächlich eigentlich meistens nicht an die Öffentlichkeit gehört und deswegen ist ja auch Investigativrecherche, weil ihr genau dahin schaut, wo Sachen eigentlich eher verborgen werden sollen oder unter dem Teppich gehalten werden sollen und da hebt ihr den Teppich und schaut drunter, um sozusagen den ganzen Dreck hervorzuholen. Und Quellen, das sind ja dann in der Regel einfach Menschen, die euch was anvertrauen, die aber auch darauf vertrauen, dass ihr sie schützt.
Ja.
Dass eben ihr nicht jemanden deutlich macht, wie ich es gerade schon gesagt habe, nach dieser Berichterstattung zum Papstbesuch, die ihr gemacht habt, wo dann die Polizei versucht hat, rauszufinden, wer eigentlich da was durchgestochen hat. Da kommen die dann wahrscheinlich auch zu euch, fragen euch oder löchern euch und
ja, wobei das, also dadurch, dass wir, dass die Journalisten als Berufsgeheimnisträger besonders geschützt sind, gibt es in der Regel ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft. Wir ermitteln in Sachen, meistens ist Geheimnisverrat gegen unbekannt meistens oder beim Papstbesuch hatten sie sich ja einen rausgeguckt, weil der bei uns im Interview auftauchte, dachten die, das ist unser Informant, also naja.
So einfach macht man es dann noch
nicht. Aber ohne Quatsch, den Polizeibeamten, den haben die dann ja wirklich Maß genommen. Also den haben sie das Handy beschlagnahmt, das Haus durchsucht und so weiter und so fort. Also die haben da schon Terz gemacht. Und um nochmal den Gedanken abzubinden, also normal kommt ein Schreiben der Staatsanwaltschaft, wollen sie sich dazu äußern. Wir weisen nochmal darauf hin, dass es den, dass es den Paragraphen gibt, dass sie das nicht machen müssen und dann antworten wir, machen wir nicht. Ja, weil alles andere funktioniert nicht. Und darum ist das auch, was du vorhin angesprochen hattest mit Apollo News, diese Diskreditierung, die sie da angestoßen haben, das ist auch wieder so in so einem Konzert gegen öffentlich-rechtlich zu sehen, dass man natürlich genau diese investigative Einheit, kennt's ja Hämmerling, angreift, indem man sagt, konstruiert sagt, die haben eine Quelle offenbart. Ja, unabhängig davon, was da tatsächlich dran ist, keine Ahnung, wir wissen es selber nicht ganz genau, weil wir versuchen da rauszukriegen, was die eigentlich meinen. Gibt's ja auch einen Untersuchungsausschuss, der da so zur Hälfte sich auch noch mit drum kümmert hier im Thüringer Landtag. Aber da sieht man schon, was da sozusagen, wessen Geisteskind also oder was das Ziel ist. Und die Quelle, das sind immer Menschen, um das jetzt mal einfach zu machen, wirklich Menschen, die irgendwo Bedarf sehen, dass wir uns um irgendwas kümmern. Das sind meistens tatsächlich Leute, die sagen, hier läuft was schief in unserer Organisation, muss nicht mal Polizei sein, ist auch manchmal Politik, Unternehmen. Mittlerweile kommt auch sehr, sehr viel so über normalen E-Mail an Hörerservice und wie es auch immer heißt an. Und was klar sein muss, wir bezahlen nicht für Informationen. Einfach um sozusagen Geld machen mit Informationen zu verhindern, das machen wir nicht. Es gibt keinen müden Cent für irgendeine Information.
Das sagt ihr auch wahrscheinlich relativ schnell, wenn sich jemand bei euch meldet, um das gleich klarzustellen. Und noch ein Gedanke nochmal aufgegriffen. Ich kann mir vorstellen, wenn Leute, und da ist ja auch wieder Psychologie ein bisschen gefragt, zwar an euch herantreten, aber dann wieder ein bisschen zögern, kann es bestimmt auch manchmal hilfreich sein, auf diese Regelung des Quellenschutzes hinzuweisen. Das gibt, definitiv. Dass man denen erklärt, falls es soweit kommt zu einem Gerichtsverfahren, ich darf nicht gegen dich aussagen.
Genau, definitiv. Das muss auch, wie gesagt, sobald da auch nur ein Hauch Zweifel entsteht, können wir das vergessen. Mhm. Können wir einpacken, können wir sagen, wiederhören. Ja, es gab zum Glück auch als Apollo News da wirklich mit Groß, da sind ja dann noch Cicero und so weiter eingestiegen. Und da hat uns ja auch nie jemand wirklich mal gefragt. Also Apollo News hat gefragt, haben wir auch geantwortet, was wir antworten konnten. Aber Cicero und Berliner Zeitung, was da alles kam, keine Anfrage. Ja, also so handwerklich schon, bedenklich. Aber, und das sagen wir den Leuten auch immer, lasst uns treffen, schreibt nichts auf, wir löschen auch regelmäßig Chats und WhatsApp und so weiter und so fort. Darum konnten wir auch Apollo News nicht nachvollziehen, weil wir die einfach gar nicht haben, weil in regelmäßigen Abständen muss man sie auch zwingen, löschen oder sind selbstlöschende, einfach damit auch niemand irgendwie mal, wenn das Handy wie durch Zufall verschwindet oder beschlagnahmt wird, wie bei den Polizeibeamten, also bei mir ist das noch nie passiert, dass das alles erstmal weg ist.
Aber um das auch nochmal zu ergänzen mit dem Quellenschutz, den Gedanken mal aufgreifen, angenommen, Sie würden das was von dir beschlagnahmen, Material, und das würde auf deinen Informanten schließen, dürfte man das Material vor Gericht öffentlich auch nicht verwenden?
Ja, ich weiß ja nicht, also auf welcher Grundlage diese Redaktion gekommen sind. Ja, also da muss man ja auch nochmal gucken, also die Hürden, ein Funkhaus oder ein Medienhaus zu durchsuchen, die sind sehr, sehr hoch. Also ich kann mich genau ein Vorfall in den letzten 30 Jahren erinnern, wo die Polizei tatsächlich mal im Funkhaus war. Da ging es aber um die Veruntreuung im Kinderkanal. Ja, also da, wo es wirklich um Akten ging. Es ist aber letztendlich.
Das kommt also nahezu nie vor.
Ja, also auch in dem Recherchekomplex kennt's ja Hämmerling. Ich weiß auch nicht, welche Quellen Ludwig hat. Ja, also auch da. Und wenn ich mir was aufschreibe, was ich mache, steht da ja auch nicht der Name, da steht ja nicht Andreas Kehrer drüber, hat mir am so und so vierten Folgendes gesagt, sondern die gibt's da, den geben wir dann irgendwelche Fantasienamen. Ja, es aber ist sinnlos, du kriegst es nicht raus.
In so einer Investigativrecherche, wann wird eigentlich eine Quelle zu einer Quelle, die man, also wann ist die für euch vertrauenswürdig?
Also im Idealfall braucht's wenn wir einen Tipp kriegen, brauchen wir wenigstens noch eine zweite Quelle, wenigstens, die das auch bestätigt oder bestätigen kann. Also grundsätzlich ist erstmal jeder, der sich an uns wendet, erstmal eine potenziell jemand, der eine Information hat, und über die Jahre schleift sich das, hast halt ein paar Leute, wo du anrufen kannst, wenn du irgendwas wissen musst. Das ist auch alles in Ordnung. Die wissen, ich kann dem vertrauen, ich kenne den und der hat bisher. Es gibt auch ganz viele Leute, die schon mal gucken, was haben wir schon gemacht bisher. Also die gezielt gucken, ja, sie hatten sich doch da mal mit den internen Ermittlern in der Thüringer Polizei auseinandergesetzt. Ich habe ja noch einen anderen Fall. Also wirklich völlig neue Menschen, die halt, was weiß ich, von unter Polizeiwillkür angeblich gelitten haben. Viel kann man dann immer mit drei anrufen. Aber ich brauche immer eine zweite Quelle. Da kommt immer Ludwig ins Spiel oder ich habe noch eine, um erstmal zu gucken, funktioniert das überhaupt? Kann das überhaupt sein? Aber da auch wieder Expertise, kann das überhaupt sein? Kann derjenige das und das angeordnet haben, das und das gemacht haben? Und so funktioniert es auch in einem Unternehmen, da frage ich dann halt unsere Wirtschaftsmenschen bei mir in der Redaktion, kannst du mal gucken, funktioniert sowas? Hast du sowas schon mal gehört? Ja, also mit Scheinverträgen oder was es da alles so gibt. Also das heißt, ich brauche für eine Geschichte immer eine zweite Quelle, bevor die überhaupt erstmal Richtung Veröffentlichung gedacht wird.
Da du gerade gesagt hast, Richtung Veröffentlichung gedacht wird, weil wir sind jetzt gerade dabei, Quellenschutz mit den Informanten, Informantinnen Informationen zu sammeln. Du sammelst und sammelst und sammelst. Also wie ordnet ihr das und wann entscheidet ihr zum Beispiel, da wird ja doch jetzt eine richtig große Geschichte draus, wir gehen da jetzt schon in 3 Wochen das erste Mal raus und dann machen wir auch nochmal eine Tiefenrecherche und machen dann 8 Wochen später die eigentlich große Story. Also wie wird sowas entschieden?
Also letztendlich, es hängt immer so ein bisschen drauf an, wie eilig muss es passieren? Also sind noch Kollegen dran, weil natürlich jeder Journalist sagt, ich will der Erste sein, die Leute sollen das bei uns zuerst lesen, das ist ja klar, aber letztendlich, uns geht es jetzt erstmal nicht, das schnell rauszuschießen, auf Teufel komm raus, um die Ersten zu sein, weil da sind wir wieder, was wir vorhin schon mal kurz besprochen haben, da haben wir die Headline und mehr auch nicht und das ist aber nicht unser Anspruch. Ja, es sei denn, ich merke jetzt, da ist noch die TA dran, ja, der Fabian Klaus oder wer auch immer. dann versuchen wir da schon schneller zu gehen. Da, wie gesagt, dann hilft uns die Expertise wieder, um da noch ein bisschen Hintergrund reinzubringen. Aber eigentlich wäre es verschossen. Und darum sagen wir eigentlich, pass auf, die Geschichte ist rund. Wir haben jetzt noch ein Opfer oder einen Betroffenen oder noch einen Zeugen oder was weiß ich noch alles oder eine große Struktur. Und dann setzen wir das auf. Und dann gehen wir an die Produkte ran, bei uns das Thüringer Journal, den Hörfunk oder online, und sagen, pass auf, das ist unser Angebot. Das und das können wir machen. Wollt ihr das? Und dann geht's los.
Mhm. Ihr habt ja aber auch viele Recherchen gemacht, die wirklich sehr groß waren. Also zum Beispiel diese Mafia-Recherche zu den Fido-Akten, kann ich mich erinnern, die ja ziemlich groß war. Da gab es einen Film dazu, wir haben auch ein langes Hörfunk-Interview gemacht, was dann online gestellt wurde, was nochmal so die Hintergründe erklärt hat, wo ihr auch lange Zeit dann in Italien auch recherchiert habt. Und da habt ihr aber auch mit Kollegen aus ganz anderen Häusern zusammengearbeitet. Da war eine italienische Journalistin dabei und jemand von der FAZ, glaube ich, noch.
Genau.
Wie funktioniert sowas dann, dass ihr dann auch mit Kollegen, zum Beispiel auch Fabian Klaus, euch besprecht, wenn ihr gemeinsame Recherchen anfangt? Also wann führt man da eine Recherche dann zusammen mit einem anderen Haus und wie verständigt man sich da?
Also um bei der Mafia anzufangen, war es eigentlich relativ einfach, also auch kein Geheimnis oder so. Wir haben tatsächlich geguckt, weil irgendwann sind natürlich unsere Ressourcen oder unsere Kontakte erschöpft. Ja, also Thüringen, Sachsen bilden wir noch ab, Sachsen-Anhalt auch zum Teil. Aber es gibt natürlich auch, und da guckt man halt einfach, der Kreis der Investigativjournalisten ist überschaubar. Ja, also meint es auch nicht arrogant. Und da sind wir einfach über Recherche, wer hat sich da eigentlich schon mal mit Mafia auseinandergesetzt, sind wir halt auf David Glaubert von der FAZ gestoßen. Mhm. Ja, oder bei den Armeniern auf Mike Baumgärtner vom Spiegel. Ja, und da einfach nur, um zu sagen, pass auf Leute, wir haben hier ein Projekt, das spielt auch bis nach Berlin oder bis nach Frankfurt am Main, weil auch die 'Ndrangheta, ja, die italienische, kalabrische Mafia da auch in dem Bereich unterwegs ist. Habt ihr euch da schon mal mit auseinandergesetzt? Habt ihr da nicht mal auch Kontakt, was weiß ich wohin? Mhm. Und in der Regel funktioniert das auf Augenhöhe immer gut, und mit Margherita Petoni, das ist unsere Deutsch-Italienerin, jetzt mittlerweile Deutsche, da war tatsächlich über mal ein Austausch, ist die an uns gelandet, da habe ich gesagt, ey cool, hast du nicht Lust bei uns als Freie mitzuarbeiten? Da hat sie gesagt, macht sie, und dann haben wir mit ihr natürlich muttersprachliche und super vernetzte, in Kalabrien super vernetzte Kollegin, und die wohnt zum Beispiel in Hamburg, ja, und das funktioniert dank Corona, können wir ja alles schalten mittlerweile, aber die super, das war Gold wert, und die hat da auch Bock drauf und die will auch, und so hat das funktioniert. Und genauso war es mit Fabian Klaus, weil wir jetzt ganz viel zu den internen Ermittlern der Polizei mit Fabian Klaus gemacht haben, weil der natürlich auch wieder andere Kontakte hat. Er sagt, warum sollen wir denn uns jetzt hier ein Wettrennen liefern und jeder irgendwie macht irgendwas? Lasst uns doch da in Anführungsstrichen eine Kooperation machen. Lasst uns das zusammen machen einfach, weil da auch die Schlagkraft viel höher ist.
Das ist die Zusammenarbeit mit anderen Investigativjournalisten von anderen Medien. Und jetzt vielleicht mal konkret gefragt, weil die Leute, die dich zumindest hier bei Radio Frei kennen, verbinde ich ja auch immer mit Ludwig Kenzia. Kann nur empfehlen, auch die alten Gespräche mit Carsten Rose nochmal anzuhören, weil die immer noch sehr aktuell sind. Und vielleicht auch mal gefragt, weil die Zusammenarbeit mit Ludwig Kenzia, du hast ein bisschen das schon gesagt, wann du zum Beispiel bei Quellen nochmal ihn dann gefragt hast, kann das sein? Wie war da die Arbeitsteilung? Kann man das überhaupt sagen?
Ja, also wir sind alte Kumpels, muss man einfach mal so sagen. Wir haben uns, der kam dann irgendwann auch zum MDR beim Hörfunk, und irgendwann hat das geschnackelt. Ja, ich kannte ihn noch, man nimmt ihn mir wahr, also ich glaube, bei Antenne Thüringen war er damals. Und das hat einfach geschnackelt. Das ist auch zusammengewachsen und das wurde immer enger, befremdlich eng. Ja, nein, Quatsch. Und so hat sich das ergänzt. Und dann ist er als Erster in die Content-Redaktion, weil ich noch im Thüringen-Journal war, bin dann nachgerutscht, und so hat sich das ergeben. Und das hat gematcht, wie es heutzutage heißt. Und ja, jetzt sucht er ja das Weite, um es mal ketzerisch zu sagen.
Genau, das können wir vielleicht auch nochmal kurz thematisieren, weil wir so viel über Ludwig auch gesprochen haben, auch ein sehr geschätzter Kollege von uns beiden. Er wird den MDR jetzt zum Jahresende verlassen. Das hat er jetzt auch schon öffentlich soweit kundgetan. Genau. Deswegen ist das jetzt keine neue Information. Aber das hinterlässt ja eine große Lücke wahrscheinlich in der Rechercheredaktion. Was Also mit dir als Leiter, das muss dir doch ein Stoß erstmal jetzt versetzt haben, oder? Oder
ja.
Wie hat sich das angefühlt, als Ludwig auf dich zukam und gesagt hat, ich gehe?
Axel, ich muss mal mit dir reden. Und da dachte ich mir, oh. Okay, nee, und dann hat das, was ich ja echt geschätzt habe, dass er eben nicht gesagt hat, ich gehe am 30.12. auf Wiedersehen, das war mein letzter Tag, also dass er das da ultra transparent, das ist schon hart, muss man sagen, das reißt auch eine Lücke, die wir so schnell nicht schließen können, das werden wir nicht schließen können, auch jetzt nicht, zumindest nicht im nächsten halben Jahr, aber er bleibt ja da. Ja, und ich habe auch gesagt, na dann, wenn du jetzt zum Redaktionsnetzwerk Deutschland gehst, um es jetzt mal komplett zu machen, da können wir ja kooperieren, da können wir ja wieder neue Koops schließen. Ja, und ja, aber er muss sich jetzt sortieren, das ist seine Entscheidung gewesen, hängt auch ganz viel damit zusammen, welche Möglichkeiten er dann da mit zusätzlich kriegt. Und er ist halt auch ein Typ, der gern schreibt, gell? Ja, und was soll ich dagegen sagen? Nee, Ludwig, ich bin jetzt eingeschnappt mit dir. Ja, nee, aber sagt hier, du, gell, Telefonnummer, wir wissen, ich weiß, wo du wohnst. Ja, und jetzt Spaß beiseite, das war schon hart.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ich weiß auch, dass das Innenministerium sich gefreut hat, mit großer, also zumindest das, was ich wahrgenommen habe. Ja, kennt's ja, geht ja jetzt, ja, verlässt euch ja. Ja, aber geht da halt zur Zeitung. Ja.
Ich habe heute noch mit Ludwig gesprochen, deswegen haben wir es jetzt überhaupt thematisieren wollen. Und ich habe ihn auch eingeladen zu unserer Sendung. Er hat schon zugesagt, irgendwann im nächsten Jahr wird er mal.
Damit wir wissen, was er da macht.
Genau, das wollen wir dann natürlich auch rausfinden. Ja. Vielleicht von mir noch eine letzte Frage. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man dann so über Monate an der Recherche gesessen hat? Quellen zusammengetragen hat, Sachen sich bestätigen hat lassen und auch Hergänge nachvollzogen hat. Wenn man das dann alles gefilmt oder aufgeschrieben hat und das alles wasserdicht ist und man sagt, okay, jetzt gehen wir damit raus. Was ist das für ein Gefühl, wenn dann so eine Geschichte erscheint?
Es ist cool, also wirklich cool. Du sagst, boah, und dann, also so geht es mir zumindest, dann fällst du in so ein Loch. Das ist wie ein Loch. Dann sagst du, oh Scheiße, und jetzt ist das weg. Die geile Geschichte, die dich jetzt über Wochen oder Monate oder bei der Drangheta war es Jahre umgetrieben hat, und auf einmal ist das vorbei. Ja, dann kam dann zwar ein Untersuchungsausschuss, was dann auch nochmal ein Adelsschlag ist, auch wenn das viele nicht so erkennen, aber naja, da sind wir wieder bei der Wertschätzung. Aber so ist das schon, das ist sozusagen, jetzt hast du es, ja. Und da geht es nicht um Geld, weil das Geld ist dasselbe, sondern einfach, es ist schon cool. Ja, und mit Ludwig geht man dann halt ein Bier trinken oder freut sich halt, und dann rufen die Eltern an, ich habe dich im Thüringen-Journal gesehen, habe deine Reportage gesehen, das ist schon cool.
Aber gab es mal so einen Moment, wo dann jemand nochmal von außen auf dich zugetreten ist und dir irgendwas gesagt hat, was so hängen geblieben ist, weil das sich so gut angefühlt hat, weil jemand wirklich deine Arbeit zu schätzen wusste?
Na, wenn du dann einen Anruf von den Kollegen vom Spiegel kriegst, die dann sagen, boah, geil, haben wir so nicht gewusst, haben wir auch nicht auf dem Schirm, das ist cool. Oder der Direktor dir sagt, das war eine geile Sache, also mit eurer Drangheta, hatte ja Boris Lochthofen damals gemacht. Das ist schon, das ist wie, ich sag wie der Applaus für einen Künstler. Ja, und da geht es, wie gesagt, nicht um irgendwelches Supergeld, weil das Geld kriegen wir auch so, auch wenn wir eben, sagen wir mal, die Sportberichterstattung machen, ja. Oder wenn dann deine juristische Direktion sagt, bei Ihnen sind wir immer auf Nummer sicher, Sie machen das so seriös, Sie machen das so vernünftig, da brauchen wir gar nicht mehr großartig nochmal nachfragen. Das ist schon cool. Also das ist einfach so diese Wertschätzung, aber wie gesagt, die ist nicht überall so spüren.
Meine Schlussfrage geht auch in die Richtung Applaus. Jetzt war beim mitunter internen Applaus der Kollegen und Kolleginnen. Bei welcher Geschichte hast du das Gefühl gehabt, das hat auch was bewirkt? Das ist ja auch sowas, was man sich ja freut, ne? Wenn man so merkt, zum Beispiel bei der Mafia-Geschichte in Erfurt, da hat Andreas Bauseweine reagiert, hat man das Gefühl gehabt, da geht jetzt was in Bewegung. Also als offene Frage, welche Geschichte hat besonders was bewirkt?
Also wo wir wirklich stolz waren, waren eigentlich die Geschichten, wo ein Untersuchungsausschuss rauskam, nicht sondern eben weil die Geschichte, das Problem erkannt worden ist, also auch im politischen Raum erkannt worden ist. Das Ernüchternde an der Geschichte ist, also gerade mit Blick auf die italienische Mafia, wir haben zwar ganz viel gelernt und gehört und wie das alles sich hier entwickelt hat, aber es ist immer noch so. Ja, aber das ist schon, also wenn man merkt, eine Geschichte kommt irgendwo an, es wird wahrgenommen, also außerhalb unserer Journalisten-Bubble, sondern eben auch irgendwo in der Kommune oder, aber auch da hieß es ja, Erfurt ist nicht Sizilien, ja, oder Palermo, hat kein Mensch behauptet, totaler Quatsch, falsches Bild, ja, oder eine Kulturdirektorin gesagt hat, ja, Nestbeschmutzung, das gab's ja alles. Also, aber wenn wir irgendwo schaffen, dass das wahrgenommen wird als Problem, das ist schon gut, jetzt muss halt nur noch eine Lösung gefunden werden.
Aber am Ende bleibt oft dann doch eine Ernüchterung eigentlich darüber, was Journalismus bewirken kann.
Wir wollen doch nicht so negativ enden. Ja, also ganz oft sind wir ernüchtert, weil wir machen das Problem auf und beobachten, dass eigentlich seit 2007 immer noch alles gleich ist.
Ja, so ist das hier bei Unter drei. Wir wollen natürlich auch nichts unter den Tisch kehren, beziehungsweise nee, schöner darstellen,
als nein,
es ist.
Nein, um Gottes Willen.
Genau, es geht genau darum, auch das Bild des Journalismus zu zeigen und was Journalismus tatsächlich ja bedeutet.
Aber ich würde es halt trotzdem nicht verzagen und würde es trotzdem weitermachen. Ja, also Mehrwert, ja, wenn die Leute uns kennen, wenn die Leute uns lesen, alles schön und vielleicht auch mal aktiver gucken, was da draußen so los ist, egal ob das jetzt im Bereich Kriminalität oder Rechtsextremismus oder beides ist, ist schon was gewonnen.
Axel Hämmerling, wir beide, Herr Kehrer und ich, bedanken uns für das Gespräch und du hast auch das letzte Wort, weil du hast noch einen Song übrig, den wir jetzt natürlich spielen.
Genau, auch da wieder die Metabotschaft an meine Süße. Die muss das ja dann auch hören. Das ist meine Frau, die sich, während ich mich mit komischen Sachen oder bösen Sachen beschäftige, sich um die Kinder kümmert und darum Billie Eilish.
Hm. Hört die deine Interviews?
Na, das werde ich ja vorspielen, wegen der Metabotschaft.
Okay.
Aber sie guckt sich das wirklich alles an.
Schön.